BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Jochen Wopser am Mikrofon. Ich grüße Sie zu unserem Vormittagsratsch und da tauchen wir heute ein in eine Welt aus faszinierenden Geschichten und Charakteren. Da tummeln sich Waldelfen, streitende Riesen oder der Maikäfer Sumsemann. Da haben Goethes Faust und Wagners Ring ebenso Platz wie Peter und der Wolf oder Krabat, der Zauberjunge. Und mein Gesprächspartner heute, der erweckt all das zum Leben. Er hat die Fäden in der Hand und die passende Stimme für jede seiner Figuren. Thomas Glasmeier ist Puppenspieler und Puppenbauer mit Wohnstadt und Werkstatt in Würzburg. Jetzt ist er bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Du bist hier nicht alleine aufgetaucht, meiner Einladung gefolgt. Du hast jemanden dabei, Begleitung mitgebracht, eine Puppenspielfigur. Wer ist das? Mit wem haben wir da die Ehre?
Das ist eine neue Figur, die wird nächstes Jahr am 5. April im Theater am Neunerplatz auf die Bühne steigen oder hüpfen. Das ist Enrico, ein singender Frosch, ein italienischer Quacatore.
Ein Quacatore?
Ein Quacatore.
Ja, herzlich willkommen auch, Enrico. Schön, dass du da bist, Quacatore. Eine von mehr als 1000 Figuren, die du erschaffen hast in deiner Laufbahn bisher als selbstständiger Puppenspieler. Was da dahinter steckt an Hirnschmalz, an handwerklicher Arbeit, auch für die Bühnenbilder und Kulissen deiner Stücke, darüber sprechen wir heute und überhaupt über Sprache, über deine Liebe zum Wort, zum Dialekt. Ich habe die Ehre, live aus Würzburg im Gespräch mit dem Puppenspieler Thomas Glasmeier. Thomas, ich habe mich mal umgeguckt in deinem Terminkalender, also zumindest im öffentlichen Teil, den man da einsehen kann, auf deiner Künstler-Homepage. Da sind die Auftritte gelistet, die du so absolvierst. Und da habe ich gesehen, gestern hast du gespielt in Baden-Württemberg, in Ludwigsburg auf dem Weihnachtsmarkt. Wie war es? Welche Eindrücke hast du mit dem Gepäck aus Ludwigsburg?
Gestern waren erstaunlich viele kleine Kinder da, also zwischen 2 und 3. Und das Stück, was ich angesetzt hatte, ist eigentlich ab 5 oder 6 angedacht. Es ist eine Adaption von der Schneekönigin von Andersen. Und die ist durch die Würzburger Dichterin Elisabeth Dautendey in eigene Worte gefasst worden. Ich habe das dann ein bisschen entschärft. Es war kalt. Ich denke, die kleinen Kinder, die können der Handlung dann nicht so folgen. Die sehen die Figuren und ich habe auch eine Ziege mit auf der Bühne und insofern ist da etwas, was die Kinder einfach dann auch ein bisschen band. Aber als Geschichte war es für die kleineren Kinder eher nicht geeignet. Die Erwachsenen waren voll dabei. Wie gesagt, es war kalt und man hat dann eine halbe Stunde Zeit, um zu spielen. Macht das seit vielen Jahren, seit fast 30 Jahren bin ich da auf diesem Weihnachtsmarkt.
In Ludwigsburg?
In Ludwigsburg, ja. Das fing schon ganz früh an. Und es sind erstaunlich schöne Veranstaltungen dabei, aber auch wir haben vor Jahren, das ist auch schon Jahrzehnten, mal bei minus 13 Grad gespielt. Und ich kann beim Spiel keine Handschuhe anhaben.
Das wollte ich gerade fragen, da wird es doch dann klamm.
Es war entsprechend frisch und auch sehr eingefroren, sage ich mal, ja.
Sind es dann Fadenmarionetten, mit denen du da spielst?
Nein, durch eine Marionette bist du gebunden. Du hast eine Marionette als Figur. Die Figuren, mit denen ich spiele, das sind in der Regel Tischfiguren, die stehen selber. Das heißt, du kannst also ein kleines Ensemble vor dir auf der Bühne aufbauen und kannst die dann eben manipulieren, so wie du es brauchst.
Aber da ist dann Feinmotorik gefragt und wenn es dann Minusgrade hat und
das
du
auf jeden
kannst
Fall,
natürlich keine klobigen Fäustlinge anziehen, dann geht da nichts mehr. Ne?
Ich meine, auch bei 2-3 Grad, die Finger, die werden dann schon kalt, aber es geht. Also für eine halbe Stunde geht's, die Nase läuft mit, die läuft schneller als die Figuren auf der Bühne, aber die Stimmung ist eigentlich ganz nett und die Leute dort sind drauf eingestellt. Also die Kinder sind wirklich angezogen, warm angezogen und es ist halt überall dieses Glühwein-Gedudel und Gedöns. Aber die Lautsprecher sind abgestellt während des Bühnenprogramms.
Das ist ja schon mal sehr entgegenkommend, dass du da nicht entgegenarbeiten musst, dagegen arbeiten musst.
Das geht ganz gut. Ja. Doch, das haben die gut gemacht. Die haben da ein regelrechtes Kinderprogramm, die ganzen 3 Wochen, 3,5 Wochen durch. Und da sind auch große Namen dabei. Also sind erstaunlich viele Puppenspieler, kleine Theatergruppen dabei. Und jeden Tag ist eine halbe Stunde Programm für die Kinder.
Lass uns mal in die Zeit gehen, als du Kind warst. Vielleicht so alt oder jung wie das Publikum, das du da hast auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt, auf dem Barock-Weihnachtsmarkt, auf dem Ludwigsburger Marktplatz. Gehen wir mal nach Nordrhein-Westfalen, weil du bist gebürtig in Bochum. 1956 ist dein Jahrgang. Ich weiß, das Interesse für Puppenspiel, das ist schon recht früh bei dir entstanden. Was waren so die Erstkontakte deiner Erinnerung nach?
Also die Erstkontakte waren tatsächlich nicht live, weil ich als Kind einen Tag im Kindergarten war. Dann hat es mich gegraust und meine Eltern haben mich da wieder rausgeholt. Und insofern wurde ich also wirklich in der Familie sozialisiert, also sehr viel bei den Großeltern, bei der Großtante. Und da waren die frühesten Kontakte eigentlich eher mein Knetgummi und der Tierpark, da wo meine Großeltern wohnten, in Rheine in Westfalen. Da hatte mein Opa die Dächer im Tierpark alle eingedeckt, er war Klempnermeister und hat einen eigenen Betrieb gehabt. Und dadurch hatten wir als Kinder quasi immer freien Eintritt. Wir konnten also in den Kindergarten, in den Tierpark, wann es uns gepasst hat.
Herrlich.
Und dann habe ich einfach angefangen, mit meinem Knetgummi die Figuren, die Tiere nachzubauen. Und ja, das waren so die ersten Kontakte. Und dann hatten meine Großeltern damals tatsächlich schon Fernsehen.
Mhm. Wir sprechen ja über die 60er Jahre.
60er Jahre, genau.
Ja, war keine Selbstverständlichkeit.
Nein, war keine Selbstverständlichkeit. Meine Eltern hatten auch keinen Fernseher, der kam bei uns erst später. Und damals gab es noch Puppentheater im Fernsehen. Also es gab Handpuppenspiele, es gab dann später, das war dann schon in Stuttgart, die biblische Geschichte. Es gab den Rosa, den weltberühmten Rosa, der damals schon wirklich weltberühmt war und der also seine Stücke im Fernsehen dann eben auch präsentiert hat, die Abenteuer des starken Vanya. Mhm. Aber ganz früh, also so mit 5, 6 Jahren, da waren es wirklich diese Handpuppenspiele im Fernsehen.
An die biblische Geschichte kann ich mich auch erinnern. Also ich bin ein bisschen später geboren, Jahrgang 74, aber da lief das auch noch. Das war, die hatten so orientalische Gewänder an.
Genau,
ne? Und
ja.
Waren es dann Stabpuppen? Oder
das waren Stabfiguren,
Stabfiguren,
ja. Das waren Stabfiguren und wie gesagt, ein bisschen davor, denke ich, war der Rosa mit den Abenteuern des starken Vanya. Und da kann ich mich heute noch dran erinnern, wie mich das gepackt hat. Also ich habe es tatsächlich letztes Jahr wieder gesehen, weil ein Freund von mir diese alten Videos gekauft hat. Der hat die beim Süddeutschen Rundfunk kaufen können, beim SR. Und wir haben uns das reingezogen. Es ist alles ungemein langsam und sehr statisch und auch sehr langsam erzählt. Aber die Erinnerung kam wieder. Und es war einfach eine faszinierende Sache.
Und konntest du auch nachvollziehen, jetzt aus der Retrospektive, aus der Rückschau, was dich daran so fasziniert hat?
Also ich denke, in der Ruhe liegt die Kraft. Das war so das, was mir heute manchmal schwer fällt, auf die Bühne zu bringen, wenn ich denke, ich muss jetzt innerhalb kürzester Zeit, eine Stunde ist kürzeste Zeit, muss ich was auf den Punkt bringen und auf die Bühne bringen und dann sprudeln Gedanke und Sprache wirklich über und manchmal macht man zu viel und spricht zu schnell und das hat wirklich der Rosa damals ganz eindeutig demonstriert, in der Ruhe liegt die Kraft, ja.
Bei dir ist es ja offenbar so gewesen, du hast es gerade schon erwähnt mit den Knetfiguren im Tierpark, dass dir das ziemlich bald nicht mehr gereicht hat, diese Puppenspielserien nur anzuschauen. Du hast auch angefangen, Puppen zu bauen, zu modellieren. Aus welchen Materialien außer Knete hast du deine Erstlingswerke denn gebaut? Was hast du da verwendet? Was ist rumgelegen bei euch?
Ich habe viel mit Papier gearbeitet. Holz bearbeiten ging damals noch nicht. Mein Vater hatte keine Werkzeuge. Mein Vater war Akademiker und wir hatten das nicht. Ich hatte wirklich in erster Linie Knetgummi und Pappkarton. Also aus Pappkarton habe ich damals schon viel gebaut. Und in den frühen Jahren alles, was an Material irgendwie zur Verfügung war. Bei den Großeltern war natürlich die Möglichkeit, in der Werkstatt eben auch rumzuschauen, was liegt rum, wo sind Abfälle, was kann man verwenden. Da war es dann schon ein bisschen Holz. Da war ich vielleicht schon 8 oder 9 oder 10. Und da waren auch Gesellen, die haben einem gezeigt, wie kann man damit so ein bisschen umgehen, was kann man damit machen. Das war sehr schön. Und wie gesagt, die Küche von der Großtante, die hat einiges an Möglichkeiten geboten. Und da war Material da.
Jetzt muss ich natürlich auf die Geschichte mit dem Huhn kommen an dieser Stelle. Habe ich in einem Zeitungsartikel gelesen. Es hat eine Kollegin, die Pat Christ, geschrieben vor ein paar Jahren. An diesem Küchentisch der Großtante. Da muss irgendwie so ein Erlebnis gewesen sein. Da hat die, glaube ich, einen Huhn gerupft und du warst da gehockt und die Federn hast du gesehen und es hat irgendwie was in Bewegung gebracht, ausgelöst.
Ja, es ist dann irgendwie so ein Vogelwesen, so ein Flugmensch daraus entstanden. Ich weiß nicht, ob es dann eine Marionette wurde, weil ich mit der Fadentechnik ja noch nicht vertraut war. Ich denke, es war eine Verbindung aus Knetgummi und Flügeln. und Federn und daraus ist irgendwas entstanden. Genau weiß ich es nicht mehr. Ich weiß nur, dass mich das Material einfach sehr gereizt hat, weil es echt war.
Das Material dann deine Fantasieflügel verliehen im wahrsten Sinne.
Sozusagen, ja, genau. Ja.
Hast du eigentlich noch eine Puppe aus diesen frühen Zeiten?
Leider nein. Leider nein. Also auch später. Ich habe ja dann in Stuttgart-Degerloch bei einem Zeichenlehrer, also er war mein Zeichenlehrer im Gymnasium, da habe ich dann so den Einstieg gemacht ins professionellere Puppenbauen. Also von ihm wurde alles immer gerügt, was man angebracht hat. Aber es war eine perfekte Welt, die da vor meinen Augen war. Und da habe ich selber auch gebaut. Und leider ist aus der Zeit überhaupt nichts mehr da.
Von den Wurzeln in Westfalen nach Würzburg führt der Lebensweg von Thomas Glasmeier. Der Puppenspieler ist seit so rund 40 Jahren, glaube ich, in Würzburg zu Hause. Aber Thomas, auf deinem Weg vom Westen Deutschlands in den Norden Bayerns, da gab es schon ein paar Zwischenstationen, die waren noch teilweise prägend für deine Tätigkeit als Puppenspieler. Du hast gerade schon so ein bisschen die Rampe gebaut nach Stuttgart-Degerloch, ein Bezirk im Süden der Stadt. Da hast du einen Teil deiner Jugend verbracht. Zunächst mal, wie ist es dazu gekommen, zu diesem Umzug von Westfalen nach Degerloch? Ist er nicht gerade um die Ecke?
Da gab es etliche Zwischenstationen. Meine Eltern sind viel umgezogen durch Vaters Beruf. Der hat halt immer sein Heil in der Flucht und woanders gesucht und gedacht, es kann ihm dort nur noch Besseres passieren. Ja, dadurch sind wir viel umgezogen und wir kamen schließlich nach Stuttgart-Degerloch. Da war ich im Gymnasium und hatte Glück, bei einem ganz bekannten Puppenbauer zu landen, der mein Zeichenlehrer war am Gymnasium.
Den hast du gerade schon erwähnt im ersten Block.
Genau, Hans-Jürgen Fettig. War damals sehr bekannt als Puppenbauer. Der hat also seine Figuren, also hat revolutionäre Figuren gebaut. Mhm. Quasi so der Kontrahent von Rosa.
Dieser Rosa, wie heißt denn der eigentlich?
Albrecht Rosa.
Albrecht Rosa, das
war der.
Also eine Koryphäe des Puppenbaus und Puppenspiels.
Absolut, international bekannt als Marionettenspieler und ich würde auch sagen großer Humanist. Und Fettig war eigentlich so der Gegenentwurf, durchaus egomanisch. Er war als Lehrer, als Studienrat, mochte er keine Kinder.
Oh, das ist eine sehr schöne Voraussetzung.
Er hatte trotzdem dieses Theater und er brauchte auch Kinder dazu. Also er hat uns quasi als Puppenspieler verwendet in seiner AG und gesprochen haben die Rollen dann aber eben Erwachsene. Mhm. Und es kam damals zu einer Produktion der Lady Killers. Da hat er eine Adaption geschrieben, dieses Filmes mit Alec Guinness und hat daraus eben ein Puppentheater gemacht und ich durfte eine der beiden Ladies spielen, also führen als Starfigur. Und das war für mich der Einstieg wirklich in diese perfekte Welt. Er hat ein tolles Theater im Keller gehabt.
Also das war schon professionell?
Das war absolut professionell, ja. Ja. Die Figuren, das Theater als solches und die Beachtung, die Aufführung damals hat auch viel Beachtung gefunden, auch im Kollegenkreis. Also es waren viele da, auch der Rosa war da, man hat sich argwöhnisch beäugt, Rosa und Fettig. Aber es war für mich wirklich der Einstieg in diese Welt.
Also eigentlich ein absoluter Glücksfall, dass du da gelandet bist.
So gesehen, ja.
Mit deiner Affinität, die du eh schon mitgebracht hast für das Thema Puppenspiel, durch die Serien im Kinderfernsehen, aber auch durch diese frühen Versuche des Puppenbaus. Und dann bist du bei diesem Herrn Fettig und Kellerasseln.
Genau, heißt, die Kellerassel, so hat er sein Theater genannt.
Dieses Theater und du bist dann so eine Nachwuchskellerassel geworden.
Ja.
Wie alt warst du da oder wie jung?
Da war ich 15. 14, 15. Mit 14 hatte ich ihn, glaube ich, als Zeichenlehrer und dann mit 15 bin ich bei ihm eingestiegen.
Wenn du dich da zurückerinnerst an diesen Ort, dieses Figurentheater, das der Kunstlehrer da aufgebaut hat, was für Bilder, Eindrücke kehren da zurück? Nimm uns mal mit. In den Keller,
also das erste Bild war wirklich die Spielleiste, eine Spielleiste in Höhe von 1,80 und darüber eben unter dieser relativ niedrigen Decke die Kulissen, die er gebaut hat.
Das hat er auch selber gemacht als Kunstlehrer?
Hat er alles selber gemacht, ja. Figuren, Kulissen, alles, den Skript hat er selber geschrieben. Dann eine ansteigende Sitzreihe fürs Publikum, also 70 Zuschauer passten da rein in dieses Druckereigebäude. Und links und rechts hinter Vorhängen waren sowohl sein als auch ihr Atelier. Sie war Zeichenlehrerin, so wie er.
Seine Frau.
Seine Frau, genau. Und beide hatten auch keine Kinder. Und dann überall Konstruktionsmodelle von seinen Wohnmobilen, von seinen Segelbooten, die er damals schon in Jugoslawien hatte, ein Magazin, eine kleine Küche, wo man danach noch hinten drin saß und nach den Aufführungen noch ein bisschen geredet hat. Also es war für mich eine ganz faszinierende und wirklich perfekte Welt.
Also ein durchaus exzentrischer, besonderer Mensch.
Ja.
Der sein Faible für die Kunst dann so neben der Schulkarriere ausgelebt hat.
Ja, ja.
Da hat er ja dann zwangsläufig mit Kindern zu tun haben
müssen. Ja, ja, natürlich, klar.
Und du warst dann der Einzige, der mitgewirkt hat? Du hast gerade von der AG gesprochen oder war das eine ganze Crew,
also
Crew
gab,
von Schülerinnen und Schülern?
Es gab schon einige, auch aus meiner Klasse waren einige dabei, die also mitgespielt haben. Einer durfte sogar sprechen, weil der eine sehr gestellte Sprache hatte. Aber die meisten haben so wie ich eben gespielt und es waren dann Erwachsene dabei. Also seine Mutter zum Beispiel hat die alte Lady gesprochen und es gab noch einen Puppenspieler, einen tschechischen Puppenspieler, den Herrn Uttenroth, Leo Uttenroth, der das Ganze menschlich so ein bisschen zusammengehalten hat. Mhm. Der also wirklich dann, wenn schlechte Laune war, rumgegangen ist und die Leute so ein bisschen beschwichtigt hat, du weißt doch, wie er ist. Und ja, also es war, der war sehr warm, sehr herzlich. Mhm. Den habe ich Jahre später nochmal wieder getroffen. Ja. Mhm.
Also eine Zeit, die dich geprägt hat. Du hast gerade von einer perfekten Welt gesprochen,
ja,
wo du auch viel gelernt hast. Mhm. Und du bist dann wieder umgezogen, wenn ich das richtig notiert habe, aus den biografischen Daten auf deiner Homepage. War es dann noch während der Schulzeit von Degerloch in den Schwarzwald nach St. Blasien?
Ja, das liegt aber ehrlich gesagt an der Ehrenrunde, die ich gedreht habe. Also so perfekt das Puppentheater auch war für mich. Es hat mich wirklich von den Realitäten weggeholt und vom staatlichen Gymnasium. Ich war dafür überhaupt nicht geeignet. Und dann haben meine Eltern eben ein Internat für mich gesucht, wo ich die Möglichkeit hatte, das zu verwirklichen, was eben da in den Genen vielleicht drin war.
Und das war dann in St. Blasien?
Ja, die haben mir dort die Möglichkeit gegeben, ein eigenes Theater zu gründen.
Also hat es mit dem Kloster da zu tun?
Ja, genau,
mit der Klostertradition?
Das sind die Jesuiten in St. Blasien.
Mhm, genau, eine große Klosteranlage,
ja,
auch genau. Eine, glaub, eine Tradition als Kurort.
Ja.
Und
ja,
in diesem Kloster konntest du dann deine eigene Schülerbühne einrichten?
Ja, genau, da habe ich 3 Jahre eine Schülerbühne gehabt. Dann sind die Leistungen in der Schule eben doch wieder überzeugend schlecht geworden. Und dann hat man mir nahegelegt, das Puppentheater aufzugeben.
Mhm. Dich doch eher zu konzentrieren auf Mathematik statt auf Puppenbau.
Der Versuch, das Abitur zu schaffen, genau.
Aber hat er dann geklappt?
Das hat zum Glück noch geklappt, ja.
Die ersten Figuren hat er schon als Kind gebaut. Als Jugendlicher hat Thomas Glasmeier dann intensiver reingeschnuppert, aktiver in die Puppenspielwelt. Erst, wir haben es gerade gehört, beim Figurentheater seines Kunstlehrers, dann mit der eigenen Schülerbühne in St. Blasien. Thomas, da könnten wir jetzt meinen, wir haben ja gerade schon gehört, mit dem Abi hat es dann irgendwann doch geklappt, dass der weitere Weg dann so direkt reingeht in ein Leben als Puppenspieler, als Künstler. Du hast aber einen Umweg genommen, erstmal Jura studiert. Warum ausgerechnet Jura?
Ja, das war eine gewisse Verblendung. Also wir hatten dort im Internat natürlich die Möglichkeit, Leute aus der Wirtschaft kennenzulernen. Es wurden also für uns da Abende veranstaltet und da hatte ich tatsächlich mich an den Tisch eines Richters gesetzt und der war mir ungemein sympathisch.
Mhm.
Und das war für mich jetzt eine Möglichkeit, mir einen Beruf vorzustellen. Für meine Eltern war außer Frage, dass ich irgendwie was Künstlerisches mache. Also ich hätte mich damals schon interessiert fürs Puppentheater, weil es wurden da erste Ausbildungsjahrgänge angeboten.
Wollte ich gerade fragen, war das dann, also es gab Orte, wo du dich hättest hinwenden können?
Auf jeden Fall, ja.
Also
damals kam der erste Ausbildungsjahrgang in Stuttgart an der Musikhochschule zustande. Ob da meine Fähigkeiten ausgereicht hätten, weiß ich nicht, aber es wäre interessant gewesen. Ich hätte auch gern gesungen. Also ich habe damals schon im Chor gesungen. Und das wäre auch eine Möglichkeit oder ein Wunsch gewesen, aber kam beides für meine Eltern nicht in Frage. Und mein Vater, der Seminare veranstaltet hat, kannte Juristen und hat mich dann eben mit weiteren Leuten da in Verbindung gebracht. Das hätte für mich eigentlich schon ein Warnzeichen sein sollen.
War es, dass dein Vater dich da so ein bisschen hinschubst?
Dass es nicht meine Welt war, aber es ist dann dazu geworden und es war zäh und es hat viele Jahre gedauert. Und dann kam irgendwann das Scheitern.
Ich habe gelesen, eine Erfahrung, ein möglicher Faktor soll auch gewesen sein, dass du im Schultheater mal Thomas Morus gespielt hast, also historische Figur, England 16. Jahrhundert,
ja, ja.
Rechtsanwalt. Und er hat dich wohl beeindruckt in deiner Rolle. War das tatsächlich so, dass es ein Faktor war? Thomas Morus, Rechtsanwalt, und ich könnte dir mit so ein bisschen nacheifern, oder?
Ja, also der Text hat mich natürlich fasziniert. Mhm. Und ich habe da mir diverse Reden für den Thomas Morus drauf schaffen müssen. Und bin da wohl auch ziemlich drin aufgegangen. Also es gibt noch ein Bild aus dieser Zeit. Aber das war alles Verblendung. Also es war eine gewisse realitätsferne Einschätzung dieser ganzen Situation. Und das hat mich einfach fasziniert und gereizt. Und ich denke, da habe ich mich selbst einfach ein bisschen überschätzt.
So viele Thomas Morus-Vibes hast du da nicht gefunden im
Jurastudium?
Später nicht, nein. Später nicht. Ja, du bist, hast, glaube ich, in Konstanz angefangen, bist dann nach Würzburg, hat sich dann verschlagen. Ja. Und in den biografischen Angaben auf deiner Künstler-Homepage, da heißt es so schön, ab 1978, Jurastudium, nebenher vernünftigerweise verstärkte Puppenbautätigkeit. Das heißt, diese Fäden zu den Marionetten hast du auch in dieser Zeit nicht abgeschnitten. War das dann so eine Art Doppelleben? Kann man das so ausdrücken?
Ich weiß nicht, ob es ein Doppelleben war. Also das Schattendasein war eher so das Studium, würde ich sagen, wo ich mich eigentlich nur rumgedrückt habe. Und das andere, das Leben, das war, wenn ich Figuren gebaut habe. Also ich habe wirklich parallel dazu immer mich mit Figuren und Figurentheater auch beschäftigt, nur halt einfach keine Kontakte gehabt.
Mhm. Und hattest du dann eine Studentenbude, wo du so eine kleine Werkstatt eingerichtet hattest, und da hast du dann dran gearbeitet, an deinen Figuren, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich habe tatsächlich in Versbach bei einem Vermieter gewohnt, der hatte eine kleine Holzwerkstatt. Mhm. Und der hat mir erlaubt, darin zu arbeiten. Und die Sachen, die modelliert werden mussten, die habe ich bei mir oben in der Küche gemacht oder genäht, wie auch immer. Aber die Holzarbeiten, die konnte ich bei ihm unten in der Werkstatt machen. Und der war da sehr, sehr großzügig. Ja.
Und sind diese Puppen dann entstanden um ihrer selbst willen? Oder war da auch immer so der Hintergedanke oder vielleicht sogar ein konkreter Anlass, die bringe ich auf die Bühne, mit denen will ich auch tatsächlich arbeiten im Spiel, im Puppenspiel?
Also auf die Bühne eher noch nicht. Es war mehr so, dass ich immer mal privaterweise kleine Aufträge hatte, dass ich also auch übers Studium natürlich Juristen kennengelernt habe, die gesagt haben, kannst du mir mal. Und da sind eine Reihe von Juristen entstanden in der Zeit. Im privaten Bereich hatte ich Aufträge. Dann gab es schon erste Möglichkeiten, mal mich an kleineren Ausstellungen zu beteiligen. Mhm. Und ja, so kam eins zum anderen. Also dann.
Und irgendwann kam ja dann der Tag, wo du gesagt hast, okay, das Studium habe ich jetzt, wir beide kommen nicht mehr zusammen. Du hast, glaube ich, 10 Semester, habe ich gelesen, ungefähr so durchgehalten, bist dann aber vor dem ersten Staatsexamen abgebogen. Und bist rein, oder hast du es noch?
Nicht ganz. Nicht rein? Das erste Staatsexamen habe ich versucht und bin durchgerauscht.
Und dann rein in eine Existenz als selbstständiger Künstler ist.
Ja, das hat noch ein bisschen gedauert. Ich habe dann tatsächlich 87 ein Jahr lang in einer Musicalinhandlung gearbeitet und war dann aber hier am Stadttheater, damals war es noch das Stadttheater, in verschiedenen Versionen tätig, als Bühnen, als Kulissenschieber. Im Verwaltungsbüro oben habe ich ein bisschen mitgearbeitet und im Kartenverkauf war ich mal. Also ganz unterschiedliche Sachen.
Und irgendwann dann aber ein Gewerbe angemeldet. Und
1990.
1990, ja, genau. Ja, da hast du dann nächstes Jahr einen runden sozusagen.
Genau, ja.
Gewerbeanmeldung, ja. Profession. Und ich habe gelesen, so ein früher, du bist am Anfang wohl als Spielwarengeschäft geführt worden.
Ja, das ist eine witzige Sache. Wie das genau zustande kam, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es sehr nervig war, weil in der Folge, in der ersten Weihnachtszeit ab 1990, da riefen die Leute bei mir an als Spielwarengeschäft und haben eine bestimmte Figur, eine bestimmte Puppe gesucht. Und diese Puppe, die war damals wohl überall ausverkauft. Und ich hatte sie natürlich auch nicht, weil ich kein Spielwarengeschäft war. Aber ich habe mal einmal eine Lage Störche gebaut für eine Hebammenschule. Die haben das ihren Schülerinnen, also 15 Störche habe ich gebaut, kleine Holzfiguren, die das eben ihren Hebammen zum Abschluss eben geschenkt haben. Und das war der einzige Auftrag, der aus dieser Spielwarentätigkeit eben herausgekommen
ist. Der ist dir so zugeflogen dann, ja, sozusagen. Genau. Ja. Inwiefern gab es da so einen Moment, vielleicht auch den einen Moment in der Anfangsphase, wo du gespürt hast, ja, das ist es, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. Ich bin dahin unterwegs, wo ich eigentlich hingehöre.
Also der Moment kam eigentlich erst, als ich gefragt wurde, hast du vielleicht auch ein Stück zu dem Thema? Und da hatte ich mir dann damals wirklich ein Kinderstück überlegt zu einem bestimmten Thema. Das war aber erst ein Jahr später. Also ich hatte angefangen eigentlich als Puppenbauer und habe gedacht, auf Märkten kann ich meine Figuren verkaufen. Das ging ein, zwei Jahre relativ gut. Und dann habe ich gemerkt, das Spielen kommt so nach und nach. Und dann kam auch die erste Entwicklung mit dem ersten Figurentheaterstück, was ein ziemlicher Klamauk damals war. Also die Figur des Puppenspielers, die wird von den Figuren einfach durch die Handlung durchgezogen. Die Figuren wollen alle nicht und ich renne der Handlung hinterher. Und dann kamen aber erste Erwachsenenprogramme auch. Also das lief eigentlich auch schon ganz früh in den 90er Jahren an. Und dann habe ich schon gemerkt, es könnte gehen. Also es gibt Nachfrage, es könnte gehen. Und das war noch nicht sehr professionell. Also da kamen viele Lerneffekte und auch Lernerfolge, aber viele Effekte, wo man gemerkt hat, man ist einfach da überhaupt nicht professionell.
Es ist nämlich ein enormes Ensemble an Puppen, das Thomas Glasmeier da um sich geschart hat in den Jahrzehnten seiner Tätigkeit als Puppenspieler. Thomas, jetzt wollen wir mal so dein Ensemble ein bisschen näher kennenlernen, den Eriko, der sitzt hier auf dem Boden, der Frosch. Mhm. Ja, den kennen wir schon, das ist eine ganze Vielfalt, viel Zahl auch. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, mehr als 1000 sollen es sein, die du geschaffen hast bisher. Mhm. Kommt es hin, diese Zahl?
Ja, das kommt ungefähr hin. Also ich habe ja alle Figuren aufgeschrieben und habe es dann immer mal nachgezählt und ausgerechnet. Da sind auch kleine Figuren dabei. Also da sind auch Figuren dabei, die, was weiß ich, nur aus Köpfen bestehen, Narrenzepter, die ich dann eben auf Märkten mal vertickt habe oder so. Aber es sind eben auch große Figuren mit bis zu über 100 Stunden pro Figur, also große.
Und du führst tatsächlich Buch, also du hast da den Überblick, du weißt jetzt auch zum Beispiel, mit welcher Figur du die 1000er-Marke geknackt hast, oder?
Ja, also die 1000er-Marke, die dürfte letztes Jahr gewesen sein, also da dürfte die, das sind dann aber in den letzten Jahren eigentlich nur noch Figuren, mit denen ich wirklich auch spielen will, also Figuren, um sie zu verkaufen, ich habe da noch welche, baue ich nicht mehr, es sei denn, ich habe einen Auftrag, aber das lohnt sich nicht mehr und ich gehe auch nicht mehr auf Märkte, um die zu verkaufen.
Also die spielst du dann oder erschaffst sie, um tatsächlich mit ihnen auf der Bühne zu agieren?
Genau, ja, und die Figuren, die ich jetzt noch baue, die spiele ich auf der Bühne.
Was ich mich gefragt habe, beim Vorgang des Puppenbaus, was ist denn eigentlich zuerst da? Also gibt es da immer ein bestimmtes Stück, du brauchst eine Puppe für eine bestimmte Rolle, für einen bestimmten Charakter, meinetwegen hinterlistigen Zauberer oder einen singenden Froschtenor? Oder gehst du auch mal vom Material aus, dass da so ein Stück Holz ist, das hat eine spezielle Form und du machst mal drauf los und guckst, was entsteht draus? Also wie ist die Reihenfolge?
Unterschiedlich. Also das kommt wirklich drauf an. Manchmal ist es die Idee zu einem Stück. Also jetzt der Enrico, der ist tatsächlich auf einer Fahrt in den Urlaub entstanden, wo mir plötzlich dieser Titel eingefallen ist, vom kleinen Frosch, der ein großer Sänger werden wollte. Und das hat ein paar Jahre lang dann irgendwo in der Schublade rumgelegen, dann war es wieder da. Und dann kamen so die ersten Bilder. Und die erste Figur war allerdings jetzt nicht der Enrico, sondern tatsächlich auf diesem Bauernhof, wo das Ganze stattfindet, der Portier, das Schweinherr Eberhard. Wie gesagt, es ist ganz unterschiedlich. Es können auch Stoffe sein. Ich finde irgendwo einen schönen Stoff, der mich zu irgendwas inspiriert.
Du kleidest oder die Figuren auch selber
ich
ein.
Ich kleide die Figuren auch selber ein, ja. Oder das Thema der Commedia dell'arte, das hat mich ja schon früh eben begeistert. Und danach kommt ja eigentlich auch der Name des Piccolo Teatro Espresso.
Das sind jetzt zwei Begriffe, die müssen wir ein bisschen erklären. Das genau. Piccolo Teatro Espresso, das ist der Name deines Theaters.
Das ist der Name meines Theaters, genau.
Und Piccolo Teatro. Da passt natürlich Enrico super rein.
Da passt Enrico super rein, ja. Von der Thematik her nicht, von der Genealogie her schon. Aber es war natürlich auch eine Anspielung auf, es hing zusammen mit der Commedia dell'arte. Und da bin ich damals noch übers Stadttheater reingekommen, weil ich da einen Regieassistenten kennengelernt habe, der sehr viel mit der Commedia zu tun hatte und über den bin ich da auch an verschiedene Stoffe rangekommen. Und es gibt in Mailand das Piccolo Teatro, das ist ein kleines Theater mitten in Mailand, in dem die Commedia dell'arte wieder zu Leben erweckt wurde.
Muss man vielleicht 60er. Auch mal erklären. Da, ja. da gehen wir rein. In welches Jahrhundert? Commedia dell'arte?
Das ist Renaissance.
Renaissance?
Das ist Renaissance,
die Blütezeiten. Ja. Das waren ja Berufsschauspielerinnen und Schauspieler damals genau. schon. Also die, recht frühe Vertreter der Zunft.
Ja. ja, die sich damals in zum Teil oder in weitgehend improvisierten Stücken auf der Bühne mit Obrigkeit und Unterkeit beschäftigt haben, also Diener gegen Herren und so weiter. Also das Widerstreben, soziale Missverhältnisse, die da aufgegriffen wurden. Und die Commedia, die hat ja die frühe Tradition in Europa eigentlich sehr beeinflusst. Auch Shakespeare zum Beispiel hat sehr viele Commedia-Elemente mit in seinen Stücken mit drin.
Und die sind rumgereist und haben dann auf den Märkten sozusagen ihre Kunst
Possen,
dargeboten.
Ihre Possen getrieben, sehr körperbetont, sehr akrobatisch, sehr obszön, ordinär. Und das ist meins jetzt natürlich nicht in dem Sinne, aber...
Akrobatisch vielleicht schon, aber obszön eben nicht. Ne?
Frivol auf jeden Fall. Also frivol auf jeden Fall. Und da sind es dann auch wieder Wortspiele, die mich begeistern.
Ja, zur Sprache kommen wir noch. Beim Puppenbau, die Commedia dell'arte, ohne dass ich da jetzt ein großer Experte wäre, aber da gibt es ja schon so festgefügte Figuren, Charaktere, glaube ich, die dann eben, das ist das feste Element und dann wird eben improvisiert und so. Und hast du dich dann bei deinen Figuren auch von diesen Charakteren, von diesen Typen inspirieren lassen?
Auf jeden Fall. Also im ersten Kinderstück, was bei mir zum Thema Commedia stattgefunden hat, da geht's natürlich um diesen Kampf zwischen dem Herrn Pantalone, dem Kaufmann, dem reichen Kaufmann und seinem Diener Arlecchino. Das war noch relativ traditionell, sage ich mal, in der Tradition der Commedia angelegt. Aber das erste Erwachsenenprogramm hat sich davon dann schon ein bisschen entfernt. Also da habe ich dann nicht mehr die traditionellen Namen, die Rollen wohl schon noch weitgehend genommen, aber die Namen habe ich dann einfach aus der italienischen Küche entlehnt. Also Donna Mortadella zum Beispiel.
Donna Mortadella.
Genau, ihr Mann Zabaglione oder der Tagliatelle, der Diener, Cassata di Milano, die Freundin von ihrer von Donna Mortadella, also Don Lavazza, der Richter, also das sind dann Namen aus der Küche, die
Und die Figuren hast du selbst gebaut und nach eigener Fantasie, teilweise nach Vorlagen. Wie ist es eigentlich beim Figurenbau, wenn sich da so ein Charakter entwickelt unter der eigenen Hand? Gibt es da so einen Moment, wo du das Gefühl hast, okay, jetzt spricht sie zu mir, jetzt passiert was?
Ja, das ist meistens der Moment, bevor die Figur eingekleidet wird. Und dann kann ich nochmal überlegen, bleibt es jetzt bei dem, was ich ursprünglich vorgesehen hatte für die Figur, oder habe ich doch eine ganz andere Idee, ist dann ein anderes Material, was irgendwie dazu passt, ein anderer Stoff, der irgendwie dazu passt. Und ich denke, dann fängt die Figur an zu leben, ja.
Und wenn die Figur lebt, lebt die dann auch abseits des Stücks? Also sprichst du zum Beispiel mit deinen Figuren in der Werkstatt? Sind das so Ansprechpartner für dich auch? Oder bleibt es doch ein Material, mit dem du arbeitest?
Also ich glaube, sprechen tue ich nicht mit den Figuren. Es ist ein Material, aber sie begleiten mich natürlich. Also wenn ich eine halbfertige Figur habe, dann ist die sowohl im Keller dabei, als auch oben am Schreibtisch, am Nähtisch, an der Nähmaschine, weil die dann einfach entsteht. Also dann sind die Figuren schon dabei.
Und wegschmeißen geht dann aber nicht, wenn man sie nicht mehr braucht, oder? Oder wenn sie nicht gelungen ist? Du kannst also nicht einfach einen Charakter weghauen, der
eine
quasi
nicht gelungene Figur
gehört.
Was leider vorkommt, also ich habe die besten Figuren wirklich in den frühen Jahren gebaut, so wie ich das sehe. Wegschmeißen geht nicht. Manche werden umgebaut und bekommen plötzlich eine andere Identität. Also ich habe Figuren für Rollen gebaut, die überhaupt nicht dazu gepasst haben, aus denen sich dann aber andere Stücke entwickelt haben. Also das ist schon passiert. Aber es passiert heute oft eher, dass mir Figuren technisch nicht gelingen, dass ich das Gefühl habe, die kann nicht das, was ich ursprünglich mit der Figur verbunden habe. Und dann,
was du dann beim Spielen merkst, wenn du mit der Figur
was ich beim
umgehst.
Spielen merke, was ich aber vorher schon merke, während ich an der Figur baue, dann merke ich auch, die erfüllt jetzt nicht das, was sie soll und die gefällt mir nicht für diese Rolle.
Aber Enrico gefällt mir.
Mir auch.
Wenn der Puppenspieler Thomas Glasmeier Geschichten erzählt mit seinen selbstgebauten Figuren und den selbstgebauten Kulissen, dann verzaubert das die Menschen, die fiebern mit, die geben sich der Illusion hin, die da entsteht auf allerkleinstem Raum. Und da spielt neben dem Handwerk in der Puppenwerkstatt auch das Handwerk in der Wortwerkstatt eine große Rolle, des Texten am Schreibtisch, die Sprachkunst, mit der Thomas Glasmeier seine Figuren auf der Bühne lebendig macht und wie das vor sich geht und warum es da bei aller Vorbereitung auch kein Schaden ist, spontan und schlagfertig zu sein als Puppenspieler. Unter anderem das besprechen wir gleich in Runde 2 von Habe die Ehre hier auf BR Heimat.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Der Puppenspieler Thomas Glasmeier ist mit einigen Preisen und Auszeichnungen gewürdigt worden und ich könnte mir vorstellen, am meisten überrascht hat ihn die Auszeichnung mit dem sogenannten Frankenwürfel. Vor 2 Jahren war das. Wie der Name schon so ein bisschen nahelegt, das ist eine ausgesprochen fränkische Auszeichnung und Thomas Glasmeier ist eben gebürtiger Westfale, also sozusagen ein Reingeschmeckter, der das fränkische Wesen und die Sprache aber intensiv studiert hat. Vielleicht ja auch verinnerlicht. Mal schauen. Zum Beispiel das gilt's gleich zu besprechen in der zweiten Halbzeit unserer Sendung. Vom kleinen König in der Hutschachtel über Peter und der Wolf bis zu Wagner im Ring reicht das Repertoire des Puppenspielers Thomas Glasmeier. Das sind jetzt mal 3 Bühnenstücke, Thomas, die du im Programm hast. Dein Repertoire ist aufgelistet bei dir auf der Homepage, immer so mit kurzen Beschreibungen der Stücke. Das sind ganz schön viele. Wenn ich richtig nachgezählt habe, 13 unter dem Stichwort Kinder- und Familienstücke, 7 für Erwachsene. Jetzt spielst du ja sämtliche Rollen allein. Du hast Puppen an der Seite, aber bist halt doch irgendwie in so eine Ein-Mann-Schau. Da kommt eine ganz schöne Textfülle auch zusammen. Wie sehr bist du als Puppenspieler auch Gedächtniskünstler?
Ja, muss ich sein. Aber ich denke, das ist ja jeder Schauspieler, der auf der Bühne steht. Ich muss halt gucken, wenn ich Stücke spiele, die ich lange nicht mehr gespielt habe, muss ich proben. Und das nimmt in diesem Jahr erstaunlich viel Zeit in Anspruch, weil ich viele Stücke, die ich auf dem Plan habe, längere Zeit nicht mehr gespielt habe. Mhm. Und was immer geht, ist die 1001 Nacht. Was meistens geht, ist der Fauste.
Die eine Adaption von Goethes Faust.
Genau, die habe ich einfach parat oder die Blähungen, die jetzt so nach und nach einen anderen Titel bekommen.
Blähungen hast du auch parat, muss jetzt aber keine Kursprobe geben.
Komödie der menschlichen Eitelkeiten. Mhm. Das sind also kurze Nummern und Sketche, also Musiknummern, Textnummern. Mhm. Skurriles, aufgeblähtes, menschlich überbewertetes, also kleine Kabarettveranstaltungen.
Also eine Menge Stoff, es gibt auch so einiges, was menschlich überbewertet wird. Ne?
Vieles, ja, es kommt auch immer mehr dazu.
Ja, eben, genau, das Programm wird immer länger.
Und also ein paar Stücke habe ich immer parat.
Also da kann man dich nachzwecken, Thomas, hier Faust und dann
geht's los. Im Kinderprogramm, aber es gibt, also ich habe auch den Krabat zum Beispiel, den spiele ich im Moment leider nur einmal im Jahr und da bin ich fest gebucht im Würzberg-Gymnasium, ein ganz liebevoller Partner eigentlich, das Würzberg-Gymnasium, die auch den Fauste in Auftrag gegeben haben. Aber für Krabat muss ich jedes Jahr wieder neu proben, um den wieder aufzunehmen.
Das ist ein ganz toller Stoff, ne?
Also ja, ist ein
toller
Stoff.
Eine alte sorbische Sage.
Ja, genau. So. Mhm. Ja. Ja. Sehr interessanter Stoff.
Dann gibt es natürlich das Kinderbuch von Ottfried Preußler, das mich auch als Jugendlicher beeindruckt hat. Es war ganz schön heftig auch teilweise, geht es dazu. Mhm. Ja, du hast gesagt, klar, Gedächtniskünstler muss eigentlich jede Schauspielerin sein, jeder Schauspieler, aber so ein bisschen zugespitzt ist es bei dir ja schon, weil du eben alle Rollen spielst und eben anders als meinetwegen in einem Theater eben nicht ein Stück mal abgespielt ist und dann kommt das nächste und dann kann man den Text vielleicht so irgendwie in irgendeine Gehirnwindung verbannen, sondern du hast ja gesagt, du musst sie immer wieder rausholen können aus der Schublade. Wie leicht, wie schwer fällt es?
Also sagen wir mal so, es wird nicht leichter, wenn ich drin bin. Ich habe jetzt aber nach der Pandemie vor allem gemerkt, dass mir also die Abendveranstaltungen, dass mir die schon mehr Konzentration abverlangen als vorher, wo ich einfach in einer anderen Routine drin war. Mhm. Also in der Pandemie bist du wirklich aus allem rausgeflogen und warst unterbrochen. Und danach wieder reinzukommen, gerade mit den Erwachsenenprogrammen, das war nicht ganz leicht.
Ist bestimmt auch total frustrierend, wenn man dann nicht weiß, findet es statt oder nicht. Und weil du musst es ja drauf schaffen. Ja. Und wenn es dann kurzfristig abgesagt wird, dann war es für die Katz. Ne?
Das ist leider passiert. Genau.
Ist passiert, ja.
Ja. Aber das ist ja, wie gesagt, vielen Kollegen so gegangen. Mhm. Und das war ein Problem. Also grundsätzlich kommt bei mir das, ja, das Stück an sich wieder, während ich probe. So entwickle ich auch die Stücke zum Beispiel. Während ich probe, kommt der Text und verfestigt sich. Also ich bin nicht einer, der mit einem fertigen Text auf die Bühne gehen kann. Das schaffe ich nicht, sondern ich entwickle es wirklich mit dem Stück nach und nach. Und dann mit der Premiere ist es quasi da.
Und verändert sich dann ab der Premiere das Stück auch nochmal?
Ja, durchaus.
Ja. Inwiefern?
Ich stelle oft fest, dass ich Stücke, die ich, sagen wir mal, mit heißer Nadel gestrickt habe, dass ich die am Anfang noch nicht so verinnerlicht habe. Und dass ich dann anfange nach und nach, das kann bei manchen Stücken auch Jahre dauern, dieses Stück für mich zu akzeptieren und auch zu verstehen. Und dann eben die meine Haltung dazu finden. Gerade beim kleinen König in der Hutschachtel, den du da angesprochen hattest, das war ein Stück, was aus ein paar Materialversatzstücken entstanden ist, unter anderem aus dieser Hutschachtel. Und die ersten 2-3 Jahre hat mir das Stück nicht gelegen. Also ich kam mit dem Stück nicht klar und es hat sich dann wirklich mit einer Veranstaltung gedreht und plötzlich war es da. Und seitdem hat dieses Stück einen eigenen Charakter und einen eigenen Stellenwert. Ist jetzt mein meistgespieltes Kinderstück.
Auf der Bühne, da geht es ja dann eben darum, den Text einer Figur zuzuordnen, einer Puppe, die du vorher selbst gebaut hast. Und die sprichst du, die spielst du gleichzeitig, die lenkst du. Und jetzt gibst du der Figur dann eben eine Stimme auch, gibst dir dadurch Leben, Lebendigkeit. Wenn dann diese Stimme auch dazu kommt zu einer Figur, kann man das als magischen Vorgang bezeichnen? Das ist ein besonderer Moment?
Ich denke schon, das entwickelst du ja aus der Bewegung der Figur und auch das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern das entwickelt sich natürlich mit den Proben, dass du mit den Proben zum Teil eben den Charakter der Figur im besten Fall entwickelst, aber es kann auch wirklich sein, dass so eine Figur sich während des Bühnengeschehens plötzlich wandelt und verändert, weil du merkst, es ist es doch nicht und ich muss die Figur ändern, dass sie plausibel rüberkommen kann.
Jetzt haben wir hier den Enrico sitzen, den Frosch. Ja. Das ist eine relativ neue Figur.
Genau.
Und also er sieht super aus, man sieht ihn ja leider nicht. Also hat eine kurze Hose an, so eine Art Weste, beides kariert, hat einen Tropenhelm auf. Sehr flott schaut er aus. Grasgrün, wie sich für einen vermutlich Grasfrosch gehört. Ein Italiener, auch sehr modebewusst.
Sehr modebewusst.
Sieht man. Ja. Auch eitel Schule, auch, oder?
Ich glaube nicht, dass er eitel ist. Also er ist eher ein bisschen verunsichert. Er singt sehr gerne. Er glaubt, er ist der Letzte seiner Art.
Der letzte und gute Sänger, oder?
Der letzte Sänger, der letzte Quarkatore, ja, genau.
Das glaube ich auch von mir.
Und das glaubst du auch von dir?
Ja, also meine Kinder können wieder von singen.
Ja, ich habe dich ja eben ein bisschen gehört. Also ich glaube, du kannst es auch.
Ja.
Also er ist eher verunsichert. Und er trainiert ja mit den Tieren auf dem Bauernhof, wo er jetzt lebt, wo er sich sehr wohl fühlt da in seinem Tümpel als letzter seiner Art. Aber sie müssen ihm helfen.
Hat er denn schon seine Stimme gefunden? Hast du die Stimme schon gefunden?
Ich habe die Stimme für ihn noch nicht gefunden. Nein. Er ist natürlich Italiener.
Ja, klar.
Und er spricht auch gebrochen, aber eine Stimme für ihn habe ich noch nicht. Er wird nicht Kermit.
Das ist ja, genau.
Er wird nicht knödeln.
Also ist das schwierig, dass man sich da nicht... Mein Kermit ist der weltbekannteste Frosch überhaupt.
Kann man sagen.
Und du, Enrico möchte da schon einen eigenen Charakter auch
haben. Auf jeden Fall, ja.
Musst dich ein bisschen absetzen. Und dann arbeitest du mit dem, wie findest du die Stimme? Also mit der Figur verschmilzt du sozusagen und probierst dann verschiedene Stimmen aus und
Text, Dialoge. Das geht nicht anders. Also da entstehen ja auch schon Ideen, während du den Text schreibst. Also ich habe jetzt erste Versatzstücke für ihn geschrieben schon und er hat aber den Charakter oder die Stimme zumindest, die Stimme noch nicht, die er letzten Endes bekommen soll. Also die muss ich noch entwickeln.
Da bin ich gespannt, wenn ich Enrico zum ersten Mal auf der Bühne erleben darf. Er wird wahrscheinlich ein bisschen italienischen Einschlag haben, italienischen Dialekt. Dialekte ist ja sowieso was dich interessiert. Wir haben schon gehört, du bist Wahlunterfranke, dich hat sie herverschlagen, kommst eigentlich aus Westfalen. Aber es gibt auch Unterfranken in deinen Stücken, die da aufkreuzen und die da so diese Mundart reinbringen. Was fasziniert dich gerade am unterfränkischen Dialekt?
Du kannst mit ein, zwei Worten sagen, oder der Unterfranke kann mit ein, zwei Worten sagen, wozu ich einen ganzen Satz brauche. Mhm. Und das fasziniert mich. Und das habe ich tatsächlich gelernt bei meinem Vermieter damals in Versbach. Da habe ich 9 Jahre gewohnt und wie gesagt, eine Familie, die ungemein großzügig war und die mir wirklich viele Möglichkeiten einfach geboten hat. Dieses Fränkische, der Dialekt, den habe ich ja später auch im Stadttheater auf der Bühne bei den Bühnenarbeitern gehört. Und das ist einfach diese Schlagfertigkeit, diese Kaltschnäuzigkeit und eine gewisse Wurstigkeit, also gerade beim Unterfranken, die ich da feststelle.
Hast du da so ein paar Lieblingsformulierungen? Du sagst, die bringen wirklich was auf den Punkt, wo andere vielleicht 3, 4, 5 Sätze verlieren müssen. Fällt dir da was ein?
Das muss spontan kommen.
Ja.
Es waren immer mal technische Probleme in der Wohnung da in Versbach. Und dann musste ein bestimmter Mensch geholt werden, der Herr Olwin. Und wenn der Herr Olwin kam und ich ihm die Situation in vielen Worten geschildert habe, dann hat er erst mal gesagt, das kann nicht sein. Und das war so mit eins der frühesten Versatzstücke, die ich da so für mich verinnerlicht habe. Aber das kommt auf die Situation drauf an. Also.
Das kann nicht sein.
Das kann nicht sein. Ja.
Der Puppenspieler Thomas Glasmeier ist bei mir. Thomas, du hast gerade gesagt, der Karl Aulbach, den man gerade gehört hat mit dem Seppel, das ist ein Vorbild von dir?
Wortkünstler.
Ja. Mhm. Was zeichnet ihn aus? Was begeistert dich an dem? Wie er umgeht mit Sprache?
Also die Schnelligkeit, die Geschwindigkeit auch, wie er umgeht mit Sprache. Also erinnert mich auch ein bisschen an Kreisler von der Art her. Und da ist auch der Witz auch in diesen Liedern zu spüren. Also auch der Text ist da einfach von einer großen Bedeutung. Und das mag ich einfach sehr.
Das ist auch eine Parallele zu deiner Arbeit, weil du, bei dir kommen so viele Elemente zusammen, beim Bühnengeschehen, wo wir jetzt so ein bisschen drauf zu sprechen kommen, wie sich das alles ineinander fügt. Das soll ein bisschen unser Thema sein in diesem Gesprächsblock. Text, agieren auf der Bühne, interagieren mit den Figuren. Ich finde es total faszinierend, was ich dich mal erleben konnte. Das war bei Peterchens Mondfahrt. Man sieht dich ja da, wie du die Figuren sprichst und bewegst. Also du versteckst dich nicht auf der Bühne. Ist klar, der Mensch da, der hat alles in der Hand. Also du einerseits bist du total präsent, aber irgendwie vergisst man dann auch, dass du da bist und du trittst so zurück hinter die Figuren. Du gibst ihnen Raum und stiehlst nicht die Schau. Wie schafft man das?
Ja, indem man zum einen kein Schauspieler ist. Das heißt, diese Figuren braucht, um sich dahinter zu verstecken. Aber natürlich auch, um damit eine Geschichte zu erzählen. Das ist aber eine Verknüpfung, die machen viele Kollegen. Jetzt, wenn ich hier an den Würzburger Puppenspieler Norbert Böll denke, der hat ja eine ähnliche Art zu spielen. Das heißt, die sogenannte offene Spielweise, wo es möglich ist, als weiterer Protagonist in die Handlung einfach einzusteigen, wo es aber auch möglich ist, wirklich nur als Puppenspieler die Figuren agieren zu lassen. Gegebenenfalls steigt man mal kurz aus und hat einen kurzen Blickkontakt mit der Figur oder einen kurzen Dialog. Aber das eigene Rollenspiel, das fällt dann leicht, wenn man seine Komparsen quasi auf der Bühne hat und mit denen zusammen agieren kann.
Und du wirst dann teilweise auch zum Kommentator des Geschehens?
Ja.
Du kriegst dann wieder eine aktivere Rolle und dann trittst du wieder zurück. Also es ist auch so eine, ist viel in Bewegung, wie so eine Dramaturgie eben.
Ja, genau. Das entwickelt sich aber auch aus dem Bühnengeschehen. Also da kommt es auch zu spontanen Sachen zwischen den Figuren und mir oder, was weiß ich mal, zwischen der Figur und dem Publikum. Das ist ja auch ganz wichtig in dem Moment, wo du live spielst und die Sache nicht vom Band kommt, da hast du einfach die Möglichkeit, auf alles einzugehen, was aus dem Publikum kommt, wenn es gut ist, wenn es was bringt. Mhm. Und das finde ich die große Stärke von der Live-Performance, dass du einfach da als Puppenspieler, als Kabarettist auch aussteigen kannst. Schauspieler kann das nicht, also der muss ja in seiner Rolle drinbleiben.
Ja, das ist. Du bist ja auch sehr nah dran am Publikum normalerweise.
Ja, klar.
Und da kommen natürlich dann Reaktionen, hast viele Kinder auch im Publikum, da kommen ja die Reaktionen zum Glück oft noch so ein bisschen ungefiltert.
Das ist im Erwachsenenprogramm fast genauso.
Echt,
also,
ja?
Wenn die Leute sich fallen lassen, dann kommen da die gleichen.
Ja?
Ja, ja.
Dann rufen die auch rein. Auch, und,
absolut.
Ja. Oder warnen den Das finde ich immer so toll, wenn eine Figur sich dann von rechts an die Kinder, ja. Achtung, da kommt einer und so. Ja.
Das ist nicht so. Nee, das ist, ich meine, das ist natürlich provoziert. Das ist ja wunderbar, dass die Kinder darauf eingehen und dass die sich auf das Analoge einfach einlassen. Ja, dass die Kinder heutzutage auch nicht nur digital unterwegs sind, sondern wirklich sich von diesem Medium analog auch einfangen lassen. Aber im Erwachsenenprogramm kommen natürlich andere Arten von Kommentaren. Aber da sind auch wundervolle Sachen dabei, auf die man dann einfach wirklich reagieren kann.
Und du bereitest dich akribisch vor. Wir haben über die Textarbeit schon gesprochen, im stillen Kämmerlein sozusagen, jetzt der öffentliche Moment. Mhm. Aber du klebst da nicht an deinem Festen, sondern du forderst du das geradezu heraus, dass die Leute reagieren und interagieren?
Also ich freue mich natürlich, wenn sie es tun. Ich denke, das liegt in den Stücken, wenn das passiert, klar. Ja. Mhm.
Und da passiert dann auch passieren eben Dinge, die nicht so nicht planbar sind.
Ja, aber das ist ja der Reiz und das ist ja auch der Test für dich selber. Bin ich dabei und bin ich fit oder bin ich an dem Abend, was weiß ich, zu tranig, um das irgendwie aufzugreifen, zu merken. In der Regel ist es wirklich so, gib dem Affen Zucker, wenn ich da bin und spiele, auch wenn ich vorher massive Probleme mit dem Text zum Beispiel hatte. In dem Moment, wo ich da spiele, bin ich allein und auf mich allein gestellt, aber ich kann es mit dem Publikum zusammen dann eben wuppen und so ein Abend, der gewinnt manchmal eine eigene Dynamik und man hat wirklich das tolle Erlebnis hinterher mit dem Publikum zusammen. Ohne das Publikum geht's ja gar nicht. Ne? Mhm.
Sind da auch oft so, ist so eine Abwechslung da von ruhigen Momenten, ne, wo es vielleicht sphärisch wird und geheimnisvoll und vielleicht so sich ein bisschen ruhige Inseln auftun.
Ja.
Und dann geht es halt rund, dann geht es zur Sache. Gib dem Affen Zucker, ist das Stichwort. Ja. Also da gibt es dann ein Tohuwabohu auf der Bühne. Chaos scheinbar, aber eben kontrolliert durch dich. Da gehen ja dann auch wirklich die Wortfetzen, werden hin und her geworfen, da wie so ein Streitgespräche meinetwegen. Und du gibst dem Ganzen ja die Stimme. Bist du dann trotzdem... musst du ja komplett konzentriert sein, dass du nicht da mal die Stimmen verwechselst. Ist schon mal passiert, oder?
Das passiert natürlich, aber das merke ich in dem Moment gleich, wo es passiert. Mhm. Also es gibt gerade in der Beggars Opera einige Stellen, wo also Dialoge zwischen fränkischen, oberschwäbischen und Allgäuer Protagonisten hin und her geworfen werden. Und da passiert schon mal, dass das alles ein bisschen durcheinander gerät.
Da kommt aber also, auch einiges zusammen, also fränkisch, allgäuerisch und
Ja, gut, aber das muss es schon bringen. Ja. Wenn wie gesagt, ich merke es dann, wenn es passiert, ich kann mich da korrigieren. Aber es gibt einfach Momente, wo die Sprache wirklich ganz nah beieinander liegt, auch oder die Idiome nah beieinander liegen und da muss man dann schon aufpassen. Mhm. Also in der Regel lässt sich's ganz gut voneinander trennen, ja.
Wie wichtig ist das Bühnenbild für dich? Also du baust es ja auch selber, nicht nur die Puppen, nicht nur in Anführungszeichen, sondern bist ja auch für das ganze Interieur zuständig, oder? Also für die Ausstattung.
Ja, wobei ich da gemerkt habe im Laufe der letzten Jahre, es ist einfach schön, da mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und bei Peterchens Mondfahrt habe ich mir zum ersten Mal geleistet, mich mit einer Bühnenbildnerin zusammenzusetzen, der Verena Hämmerlein, die auch hier am Mainfrankentheater Ausstattungen baut, die sehr viel unterwegs ist und die aber eine große Liebe zum Puppentheater hat. Und die hat mir drei Bühnenbilder für Peterchens Mondfahrt entwickelt, die ich dann gebaut habe. Mhm. Das hätte ich in dieser Fülle, in dieser Farbe, in dieser Fantasie gar nicht machen können. Und da hat sie natürlich einen unheimlichen Fundus an Wissen und an Materialvorschlägen und so. Da bin ich im Laufe der Jahre immer wieder mal an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, gefällt mir jetzt so nicht, möchte ich gerne mal anders haben. Und wie gesagt, Peterchens Mondfahrt, da hat sie mir wundervolle Kulissen entwickelt. Und jetzt für den kleinen Frosch, da ist sie auch dabei,
für den Enrico.
Vorschläge zu machen, wie der Bauernhof gestaltet werden kann, wie dann diese Castingbühne, diese Talentshow und so weiter, wie das dann eben gemacht werden soll und so. Und da bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich das abgeben kann und dass ich da jemand habe, der Spaß dran hat. Und
ist ja vielleicht auch manchmal ganz schön, wenn man nicht so Einzelkämpfer ist, sondern halt im engen Austausch steht mit anderen.
Ja, auf jeden Fall. Die Regie ist ja auch wichtig, zum Beispiel.
Das Künstlerleben von Thomas Glasmeier, das hat viele Facetten. Vielleicht lebt es auch teilweise von Extremen. Da ist zum Beispiel die Arbeit im stillen Kämmerlein an den Puppenspielfiguren, am Text. Und da ist dann eben die Bühne. Da sind die Auftritte ganz nah dran am Publikum mit der Resonanz, mit den Reaktionen, die immer auch so mit einbezogen werden. Aber in beiden Phasen deiner Arbeit, Thomas, in der nicht öffentlichen Vorbereitung und beim öffentlichen Auftritt, bist du ja vor allem auf dich gestellt als Solokünstler. Das können wir mal festhalten. Inwiefern ist das so eine Grundvoraussetzung deiner Arbeit, dass du eigentlich ganz gut allein mit dir zurechtkommen musst?
Das lernst du im Lauf der Zeit, wenn du deine Sachen vorbereitest, wenn du planst, wenn du schreibst und baust. Ich denke, dann lernst du das für dich selber einzuordnen, vor allem auch die Arbeitsdisziplin einfach aufzubringen. Auch wenn du jetzt mal keine Lust hast, das zu machen, du musst es einfach tun, damit das Stück zustande kommt, damit der Auftritt gut vorbereitet wird und so weiter. Also mit sich selber klarzukommen, denke ich, ist da eine Grundvoraussetzung.
Man selber kennt sich ja meistens ganz gut, ja. Die Stärken und die Schwächen. Das kann ja ein Vorteil sein. Ja. Schwäche ist möglicherweise auch, dass man sich halt immer selber eine Herausforderung, dass man sich immer selber auch in den Hintern treten muss, weil eben keiner zu einem kommt und sagt, mach das, tu das, es muss fertig werden und so weiter, sondern du hast es selber in der Hand. Wie schaffst du das, diesen Antrieb immer neu zu erzeugen und zu generieren?
Oh, ich denke, das geht nicht immer und ich denke, das wird jedem so gehen, der als Solist, Einzelunternehmer, wie auch immer, tätig ist. Also man muss sich selber natürlich konditionieren und es gibt ja Phasen, wo das ungemein schwer fällt. Also entweder sind es weitgehend auftrittsfreie Phasen. Ich meine, ich habe kein festes Theater, insofern keinen festen Spielplan, sondern muss gucken, wer mich engagiert. Außer meiner Homepage habe ich eigentlich so gut wie keine Werbung. Das heißt, da bin ich wirklich ganz schwach aufgestellt. Aber über Mundpropaganda hat sich einiges entwickelt im Laufe der Jahre. Und dadurch, dass Anfragen kommen oder Ideen, auch eigene Ideen für Stücke da sind, konditioniert man sich selber schon auch. Mein Vorauftritten gelingt es eigentlich wieder ganz gut, weil ich ja die Stücke doch kenne und weiß, worauf ich mich da einlasse, worauf ich mich auch freue und wo ich jetzt auch damit rechne, dass an dem Abend wieder entsprechende Reaktionen kommen beim Publikum.
Und die Resonanzen kommen
Und die Resonanzen kommen.
Ich meine, du musst ja dein Publikum immer wieder neu erspielen. Du hast nicht dein Haus sozusagen, wo die Leute kommen, sondern du kommst zu den Menschen.
Ja.
Mit deinem Ensemble, mit deinem Puppenensemble.
Ja, genau. Jetzt gibt es aber zum Glück ja hier in Würzburg auch einige Theater, wo ich immer wieder mal anlanden darf. Also ich bin oder bezeichne mich selber als notorischen Theaterschnorrer. Also ich bin tatsächlich beim Norbert Böll im Theater Spielberg häufig zu Gast.
Hier in Würzburg in Krombühl.
Hier in Würzburg, genau. Und hier auch in Würzburg im Theater am Neunerplatz bin ich zu Gast. Und Theater Augenblick, Theater Werkstatt. Also es gibt hier schon einige Häuser, wo ich spielen darf und wo die Leute mich inzwischen auch kennen und gerne hinkommen. Aber es sind natürlich auch Auftritte in anderen Städten da dabei.
Du bist schon auch deutschlandweit und bayernweit unterwegs, ne?
Ja, bayernweit. Also deutschlandweit, das ist ein bisschen Vergangenheit. Baden-Württemberg seit über 30 Jahren, aber ansonsten...
Da kommt doch der Dialekt sofort durch, ne? Aus deiner Stuttgarter Zeit.
Das ist die Stuttgarter Zeit, genau. Stuttgart-Dägerloch. Ja. Aber so Westfalen oben war ich natürlich auch oft früher. Da sind jetzt viele Veranstalter nicht mehr da, wo ich früher gespielt habe. Und ich muss auch gestehen, ich habe mehr Franken in meinen Programmen präsent als Westfalen. Ich habe nur einen einzigen Westfalen aus meiner Gegend da oben.
Vielleicht und sollst du mal wieder einen reinnehmen, dann gibt es auch wieder mehr Engagements da.
Das müsste man ausprobieren.
Möglicherweise, genau. Aber wir freuen uns, dass Franken dabei sind. Sind auch Oberbayern dabei eigentlich, Altbayern?
Oberbayern habe ich, muss ich jetzt gerade überlegen. Es gibt den ein oder anderen nicht mehr. Ich hatte einen Clown, das war der Ambrosius, der ganz arg lustige. Und der steht aber inzwischen in einem Stoffsack eingepackt und wartet darauf, dass ihn jemand mag und mitnimmt, weil ich werde ihn nicht mehr spielen.
Okay.
Und das war die erste wichtige Erfahrung mit der Wankeltechnik, die ich gemacht habe. Also Figuren, die selber stehen, die durch einen Rückengriff auch wunderbar zum Laufen animiert werden können. Und der Ambrosius, 1,20 Meter groß, war eben dieser Clown, eigentlich ein trauriger Clown, der aber technisch wunderbar funktioniert hat und meine erste und einzige oberbayerische Figur eigentlich war.
Ja. Mal gucken, vielleicht kommt ja wieder eine.
Schauen wir mal.
Die Resonanzen kommen ja nicht nur vom Publikum, sondern auch von Institutionen. Also ich habe es vorhin schon bei dem Ausblick auf die zweite Stunde so ein bisschen erwähnt. Du hast ein paar Preise bekommen, gerade so in den vergangenen Jahren, also Kulturpreis Bezirk Unterfranken. Dann bist du vor 2 Jahren, warst, glaube ich, mit dem sogenannten Frankenwürfel bedacht worden. Der wird traditionsgemäß immer am 11.11. verliehen, also Martinstag. Frankenheilige Martin. Dieses Jahr hast du den Kulturpreis der Stadt Würzburg bekommen. Was bedeuten dir solche Auszeichnungen als Zeichen der Bestätigung?
Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also ich habe mich natürlich über diese Preise sehr gefreut. Der Frankenwürfel hat mich tatsächlich etwas verwirrt. Den konnte ich mir nicht so erklären, wieso ich den jetzt bekommen habe.
Also ich habe nichts damit zu tun.
Nein, ich weiß. Aber ich habe mich trotzdem sehr geehrt gefühlt. Also der erste Preis jetzt chronologisch gesehen, das war tatsächlich der Kulturpreis des Bezirks Unterfranken. Und den konnte ich mir erklären. Wir haben eine lange Zusammenarbeit, der Bezirk und ich habe mich über diesen Preis wirklich sehr, sehr gefreut. Und es war auch natürlich eine gewisse Bestätigung für viele Jahre Arbeit, die ich da geleistet habe. Dann kam er natürlich in der Pandemie und war so gesehen auch finanziell ein Geschenk, weil ich keine Gelder beantragen musste, was mich eh gequält hat. Und auf diesen Preis war ich wirklich sehr, sehr stolz. Jetzt der dritte Preis, der Kulturpreis der Stadt Würzburg, der hat mich auch wieder sehr überrascht, als das Kulturamt mich da angerufen hat. Und was mich da wirklich sehr ehrfürchtig macht, das sind einfach große Namen, die diesen Preis bekommen haben.
Und du jetzt in einer Reihe stehst, sozusagen.
Ich kenne viele Leute, wo ich denke, boah, der wäre und der hätte aber, ja, Demut klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe einen großen Respekt vor diesem Preis und habe mich auch da wirklich natürlich sehr geehrt gefühlt, diesen Preis entgegenzunehmen. Ja.
Find's auch bemerkenswert auf deiner Homepage, da gibt's ja einen Text, da drückst du deinen Dank aus, vielleicht auch die Demut, die du gerade angesprochen hast, für den Kulturpreis der Stadt Würzburg dieses Jahr, und du bezeichnest Würzburg eben als deine Heimatstadt, ne? Als gebürtiger Bochumer.
Es ist dazu geworden.
Es
ist dazu geworden. Also hier sind meine Söhne auf die Welt gekommen und hier arbeite ich jetzt seit 34 Jahren und bin natürlich in der Stadt unterwegs oder im Umland unterwegs. Ich mag die Stadt auch als Ausgangsort für Aktivitäten, für Fahrradfahren, für was weiß ich. Aber Würzburg ist meine Heimat geworden, natürlich.
Heimat, wie so ein Begriff, schwierig zu fassen, sehr facettenreich. Wie würdest du ihn für dich greifbar machen können?
Also greifbar machen ist schwer zu sagen, weil ich nie irgendwo wurzeln konnte. Meine Eltern sind ja ständig umgezogen und ich war in den frühen Jahren viel in Westfalen bei den Verwandten. Und da sind heute noch Gefühle da, die meisten sind ja gestorben inzwischen. Es sind noch einige Cousins und Cousinen da, zu denen noch Kontakt da ist. Aber Heimat ist mehr und mehr der Ort geworden, wo meine Söhne auf die Welt gekommen sind und wo ich jetzt einfach bin. Wenn ich hier ankomme, dann bin ich hier zu Hause. Wie auch immer man Heimat definieren mag. Also eine Verwurzelung in dem Sinne, denke ich, wird es nicht geben können. Dazu waren zu viele Stationen zwischendurch da, aber ich denke, ich bin hier angekommen. Ich fühle mich hier wohl, auch in Rottenbauer. Ich bin jetzt seit 3 Jahren in Rottenbauer. Und dieser kleine Stadtteil von Würzburg hat ein ganz erstaunliches Kulturleben. Sehr viel gesanglich. Also es gibt da eine Sängerscheune, es gibt diverse Chöre. Und da fühle ich mich eigentlich sehr, sehr wohl.
Habe die Ehre auf BR Heimat im Gespräch mit dem Puppenspieler Thomas Glasmeier. Und bevor der Vorhang fällt für uns heute, Thomas, haben wir noch eine Gesprächsrunde. für den Blick nach vorn zum Beispiel. 2024 geht so langsam auf die Zielgerade. Dein Fazit fürs Jahr persönlich?
Erstaunliches Jahr. Also es fing sehr spät an, sich zu entwickeln. Es war ein sehr ruhiges Frühjahr. Dann kam irgendwann in die ersten Auftritte der Anruf vom Kulturamt und der Kulturpreis der Stadt Würzburg. Also das Jahr hat enorm Fahrt aufgenommen und waren also viele positive Aspekte dabei. Auch jetzt in Anregungen an weitere Projekte, also nächstes Jahr zum Beispiel, gibt's ja eben dieses berühmte Jahr 2025, 500 Jahre Bauernkrieg 1525, wo ich sehr wahrscheinlich mit dem Norbert Böll, was heißt sehr wahrscheinlich, wir planen ein Projekt zu diesem zu dieser Veranstaltungsreihe. Aber nochmal zurück zu 24, ja, ein erstaunliches Jahr für mich. Also.
Und jetzt noch die Sendung quasi.
Und jetzt
als totaler Höhepunkt, genau, auf der Zielgeraden. Aber ich nehme die Einladung von dir mit, nach vorne zu gucken ins nächste Jahr. Also genau, Bauernkriegs, ja, das wird als Thema präsent sein, in vielerlei Form. Auch viele Kulturschaffende beschäftigt sich jetzt schon. Ja. In Würzburg wird es eben eine Veranstaltungsreihe geben, glaube auch im Rathaus, im Ratssaal sogar.
Im Ratssaal, ja.
Wird es auch der Rahmen sein, wo du dann stattfindest mit dem Herrn
Böll
zusammen?
Also ich denke im Ratssaal nicht. Ich werde morgen mal mit dem Kulturamt sprechen und gucken, wo wir uns da verorten können. Also das Stück, was wir zusammen auf die Beine stellen wollen, das ist natürlich kein Stegreifstück, aber es muss ein bisschen von der Improvisation auch bestimmt sein, weil wir beide so im Geschäft sind, dass wir keine große Inszenierung machen können.
Also ihr könnt euch jetzt nicht ein halbes Jahr hinhocken und Text ausarbeiten und alles ausfallen.
Das wird nicht gehen. Also wir werden nach dem 5. April, das ist bei mir die Premiere vom kleinen Frosch, nach dem 5. April loslegen, konkret, also richtig loslegen. Jetzt müssen natürlich die Weichen gestellt werden. Auch welches Thema wir uns auswählen, da sind wir aber schon ganz gut vorangekommen. Und dann muss man sehen, wir haben dann knapp 3 Monate Zeit, um etwas auszuarbeiten aus Versatzstücken dieser beiden Theater, also Theater Spielberg und meines Piccolo Teatro Espresso. Und dann mal gucken, wie gesagt, es sind Ideen da, um ein bisschen was auf die Bühne zu stellen, was allerdings nicht ganz bierernst sein wird, sondern was durchaus auch ein bisschen spielerisch und lustig mit dieser Thematik eben umgeht.
Das werden aber auf jeden Fall intensive 3 Monate dann. Da werden dann auch Figuren entstehen, neue? Also hast du welche in petto, wo du sagst, die würden in diese Bauernkriegsthematik reinpassen?
Also entstehen, das ist eine zeitliche Frage. Mhm. Entstehen vielleicht eine, möglicherweise Tilman Riemenschneider. Das weiß ich noch nicht genau, aber um jetzt zum Beispiel Bauernkriege, um Schlachten darzustellen, die wir natürlich mit Material auf die Spitze treiben können, das ist das große Privileg des Puppenspielers, da wird's mit Sicherheit auch sehr komödiantische Herangehensweisen geben, also was uns das Material einfach bietet, was.
Ja, da freuen wir uns drauf. Und gib uns mal einen Einblick in deine Puppenbauer-Werkstatt. Was gibt's da gerade für Puppen, die entstehen? Also den Frosch haben wir ja schon.
Genau.
Der wird nächstes Jahr sozusagen seine Bühnenstimme auch finden.
Ja, und also im Moment sind es tatsächlich die Figuren für dieses Stück, für den kleinen
zum
Frosch.
Zum Beispiel?
Das Ganze spielt ja auf einem Bauernhof. Ich komme in Person als Tourist, um auf diesem Bauernhof Ferien zu machen, weil ich da ein Werbeprospekt in die Hand bekommen habe und stelle fest, dass dieser Bauernhof nur von Tieren geführt wird. Also da gibt es zum Beispiel den Portier, das ist der Herr Eberhard. Und da gibt es die Kühe, also die Kuh Amalie und ihren Mann, den Ochsen Arnulf, die Bienen und die Hummeln, die Summeln und die Brummeln und es gibt die Hühner. Es ist alles biologisch natürlich. Also
hoffentlich.
Es wird, ja.
Frühstück. Also wenn die Tiere das Sagen haben, dann kann man davon ausgehen,
dass alles
in Ordnung ist auf diesem Bauernhof.
Es wird kein Tier auf dem Bauernhof gequält, also es gibt auch kein Fleisch dort zu essen, was ich ein bisschen bedauerlich finde, aber es ist einfach so, ich muss mich damit zurechtfinden. Und die Figuren entstehen eben gerade im Moment.
Und bekommen auch ihre Klamotten, ihre Stimmen, ihre Klamotten. Charaktere.
Und wie gesagt, der Bauernhof, der ist jetzt im Entstehen, das ist eine Bühne, die an sich schon aus vergangenen Stücken sich zusammengesetzt hat, die jetzt aber mit neuen Kulissen einfach bestückt wird. Und ja, das entsteht, wie gesagt, bis zum 5. April. Dann ist die Premiere am Neuner Platz.
Also Bauernhof und Bauernkrieg für dich.
Bauernhof und Bauernkrieg, ja. Also dieser Hof wird für den Krieg nicht verwendet werden.
Also im April ist dann die Premiere. Theater am Neuner Platz in Würzburg. Also wer Lust hat, mal vorbeizugucken hier in Würzburg. Wir haben ja auch viele Hörerinnen und Hörer, die nicht unbedingt aus Unterfranken kommen, kommt mal hierher, da könnt ihr den Thomas Glasmeier erleben. Schauen wir mal über das Jahr 2025 vielleicht hinaus. 2026 hast du einen runden, deinen 70. Geburtstag, ich habe ja deinen Jahrgang schon verraten. Ja. Ist das ein Thema für dich? Gibt es eine amtliche Obergrenze für Puppenspieler, was das Alter betrifft? Oder wie lange willst du dieses Spiel noch treiben?
Solange die Menschen zu mir kommen. Also wenn die Menschen mich sehen mögen und ich auch mit meinen Kinderstücken Kinder erreichen kann, so lange möchte ich es auf jeden Fall noch machen. 2026, wie gesagt 70, ja, unfassbar. Da will ich das letzte große Erwachsenenstück machen. Das soll tatsächlich Moby Dick werden. Und auch am Neuner Platz, also Sven Hönke, der Theaterleiter des Theaters am Neuner Platz, ist da wirklich sehr offen und sehr kollegial. Und danach gucke ich mal vielleicht das ein oder andere kleinere Stück. Also Themen, die mich reizen, gibt es noch viele. Und Kraft ist endlich, aber noch ist sie da. Und insofern...
Ich habe gehört, du sagst manchmal, das ist eine gute Idee, das mache ich, wenn ich dann erwachsen geworden bin.
Ja, von dem Spruch entferne ich mich jetzt so nach und nach. Also, weißt du, der erste Einschlag kam, als ich 65 wurde und mir der Oberbürgermeister der Stadt Würzburg ein Glückwunschschreiben zum 65. reingereicht hat. Da habe ich überhaupt nicht damit gerechnet. Also ich habe gedacht, das fängt mit 70 an. Aber nein, sie haben mit 65 angefangen. Und als ich 66 wurde und den Kulturpreis bekommen habe, habe ich dann natürlich an Udo Jürgens denken müssen. Der hat recht gehabt, hat recht behalten. Mal gucken, was kommt.
Und da sind wir am Ziel unserer gemeinsamen Reise in die Welt der Fadenmarionetten und Starpuppen. Ich hoffe, diese Reise hat Ihnen Freude bereitet. Die Begegnung mit dem Puppenspieler Thomas Glasmeier und einigen Charakterköpfen aus seinem Ensemble. Hier danke auch an dich, Enrico, der Frosch, Thomas. Ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche dir für die Zukunft viele erfüllende Momente mit deiner Kunst, mit deinem Publikum, das hoffentlich weiter wachsen möge und immer neugierig bleiben möge, offen für die Kultur. Danke für das, was du tust und für die 2 Stunden heute.
Ja, es war sehr schön mit dir. Vielen Dank.